Ich begrüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der wiederkommen wird, wie wir das gerade eben gehört haben und wie wir gesungen haben, dass wir warten. Frage ist, ob wir wirklich warten. Ich bin in meiner kleinen Serie über Endzeit. Ich habe letztes Mal über den Antichristus gesprochen. Und damit verbunden stellt sich die Frage, sind dann die Christen dann noch hier auf Erden oder werden sie vorher entrückt? Werden sie, bevor der Antichristus auftreten wird, entrückt? Dann können wir sagen, betrifft uns das nicht mehr mit dem Antichrist. Dann können wir beruhigt sein. Und wenn das anders ist, dann können wir auch beruhigt sein, weil Jesus Sieger ist. Weil er uns den Sieg verheißen hat. Geht um die Frage der Wiederkunft Jesu und um die Entrückung. Es gibt darüber verschiedene Ansichten, wann der Zeitpunkt der Entrückung sein wird. Manche halten daran fest, dass so und so ist, weil der und der das gesagt hat. Oder wegen so und so. Meine Grundlage soll immer die Bibel sein und ich möchte deswegen auch mit euch zusammen die Bibel anschauen. Und da kann sich jeder selbst ein Bild machen. Das ist, glaube ich, immer am besten, dass ihr da nicht so denkt, weil ich das jetzt gesagt habe oder weil der und der das gesagt hat, sondern dass sich jeder selbst ein Bild von der Bibel machen kann. Es wird wieder etwas länger dauern als eine normale Predigt. Aber ich denke, das Thema ist zentral genug, dass es sich auch lohnt, sich Zeit zu nehmen, um genau hinzuschauen. Man findet, es ist ja eine kleine Serie, die wir gemacht haben, oder so eine Serie in der Bibelstunde über, als Grundlage die Bibel natürlich, anhand von meinem Buch Biblische Glaubenslehre, also auch das Thema von heute, kann man dort nachlesen. Und dann kann man auch gerne die Präsentation haben. Hier die Übersicht. Wir wollen uns mit verschiedenen Ansichten beschäftigen und dann vor allem ausführlich schauen, was sagt die Bibel, bevor wir darüber eine Schlussfolgerung versuchen. Ja, wenn Paulus den Text in 1. Korinther, Thessalonicher 4, 15 bis 17 nicht geschrieben hätte, dann gäbe es nicht so verschiedene Ansichten über die Entrückung, über den Zeitpunkt. Also von daher können wir sagen, hätte Paulus doch diese paar Verse nicht geschrieben. Wir müssten heute weniger streiten. Nein, tun wir nicht. Wir streiten ja nicht darüber, sondern wir schauen einfach genauer hin. Aber es ist der einzige Text im Neuen Testament, der die Entrückung der Gemeinde direkt anspricht. Und in diesem Text geht es um die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Es ist nicht eine tote Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, eine Gewissheit, weil Jesus auferstanden ist. Das ist die Voraussetzung. Es waren offenbar Leute verstorben in Thessalonich. Das war eine junge Gemeinde. Und nun stellten die Gemeindeglieder, die Gläubigen in Thessalonich, die Gemeinde hatte Paulus kurze Zeit vorher gegründet, wenige Monate vorher. Und nun stellen sie Paulus die Frage, was ist mit dem Verstorbenen? Paulus sagt, sie haben keinen Nachteil den Lebenden gegenüber. Sie werden zuerst auferstehen und dann werden wir auch mit ihnen entrückt werden. Natürlich vorausgesetzt ist, dass wir dann bei dem Zeitpunkt auch verwandelt werden. 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17 lese ich. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft, das heißt griechisch Parousia, bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen, das sind die Verstorbenen im Glauben, in Christus, keineswegs so vorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wie gesagt, die Hoffnung wird hier betont. Und da spricht Paulus von der Entrückung in die Luft. Wie, wann ist das? Das Wort Harpazo heißt auch rauben. Das wird in Johannes 10 gebraucht vom Wolf oder vom Raubtier. Das raubt ist das gleiche Wort oder entrücken, wegreißen, wie Paulus das auch sonst gebraucht oder auch in Offenbarung 12, Vers 5. Wie gesagt, das ist die einzige Stelle, die die Entrückung der Gemeinde direkt anspricht, aber die Bibel des Neuen Testaments spricht natürlich sehr viel über diesen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Zum Beispiel im 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52, das ist das längste Kapitel in den Paulusbriefen mit 58 Versen und es geht um ein großes Thema, das ist die Gewissheit der Auferstehung der Gläubigen. Dafür verwendet Paulus ganze 58 Verse, das längste Kapitel. Und Paulus schreibt dort, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, also vorher sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Und zwar in einem Nu. Griechisch heißt in Atomo. In einem Atom. Atom ist das Kleinste, was nicht mehr geteilt werden kann. Die kleinste Einheit. Es ist nicht mehr schneidbar auf Griechisch. In einem Augenblick, wann? Bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Das ist also das Gleiche. Paulus sagt hier nicht bei der Ankunft des Herrn, bei der Parousie, aber bei der letzten Posaune. Mit anderen Worten beschreibt Paulus das auch in Philipper 3, Vers 20, 21, wo Paulus schreibt, unser Bürgerrecht ist im Himmel oder in den Himmeln. Von dort erwarten wir den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichheit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der auch vermag, sich alle Dinge zu unterordnen. Es geht hier um die Gewissheit, um die Tatsache, dass Jesus wiederkommt und dass wir dann verwandelt werden, leiblich verwandelt zur Unsterblichkeit, wie er Jesus nach seiner Auferstehung auch nicht mehr stirbt. Paulus sagt hier, in die Gleichgestalt mit dem Leib seiner Herrlichkeit, also vorausgesetzt, dass Jesus auferstanden ist und jetzt den Leib der Herrlichkeit besitzt. So werden wir auch den Leib der Herrlichkeit geschehen. Wann wird das geschehen? Im 1. Thessalonicher 4 geht es nicht zentral um den Zeitpunkt, sondern um die Hoffnung. Paulus sagt nur bei der Posaune, 1. Korinther 15, bei der letzten Posaune und bei seiner Ankunft. Frage ist, gibt es eine Wiederkunft Jesu, eine Ankunft oder gibt es zwei? Eine heimliche zur Entrückung der Gemeinde und eine sichtbare zur Zerstörung des antichristlichen Reiches. Das ist die Frage. Gibt es eine Wiederkunft Jesu oder gibt es zwei? Haben wir es verstanden? Es gibt so manche Kinderspiele und so weiter, wo dann plötzlich das Kind nach Hause kommt, die Mama ist weg, oh, sie hat ja von der Entrückung gesprochen. Oder am Flugzeug ist plötzlich der Astronaut entrückt worden. Und so weiter. Gibt es das? Das ist die große Frage. Darüber gibt es verschiedene Ansichten bei denen, die davon ausgehen, dass das tausendjährige Reich nach der Wiederkunft Jesu sein wird. Darüber möchte ich dann im Januar sprechen, so Gott will. Also verstehen wir. Wenn wir jetzt uns einig sind, dass Jesus das tausendjährige Reich nach seiner Wiederkunft aufrichten wird auf dieser Erde, dann heißt es noch nicht, dass wir uns darüber einig sind, wann die Entrückung der Gemeinde sein wird. Ich habe letztes Mal über den Antichrist gesprochen und die Zeit des Antichristus nennt man die große Trübsal. Es gibt nun drei Ansichten bei denen, die von dem tausendjährigen Reich nach der Wiederkunft Jesu ausgehen. Also die große Trübsal, Trübsal heißt Tribulation, Bedrängnis heißt das. Und deswegen spricht man hier, könnt die Begriffe wieder vergessen, wenn ihr es wollt, einfach, dass ihr versteht, wovon ich spreche, vom Prätribulationismus, das heißt, die Entrückung wird vor der antichristlichen Zeit sein, vom Mittribulationismus, die Entrückung findet in der Mitte der antichristlichen Zeit statt, und der Posttribulationismus geht davon aus, dass, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dann die Entrückung stattfinden wird. Das sind also die drei Hauptansichten. Hier grün dargestellt da unten. Also unten die Gemeinde, die Wiederkunft Jesu. Hier die Gemeinde, das Kreuz Jesu, die Wiederkunft Jesu. Das ist die große Trübsal hier, die antichristliche Zeit. Vorher, in der Mitte oder am Schluss. Was ist richtig? Der Prätribulationismus geht davon aus, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfindet. Einen Hinweis findet man anscheinend in Offenbarung 4, Vers 1. Was beschreibt Offenbarung 4, Vers 1? In Offenbarung 4, Vers 1 geht es darum, dass Jesus, der Auferstandene, zu Johannes sagt: Steige hinauf zu mir in den Himmel, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll. Johannes ist auf der Insel Patmos verbannt und hat dort Visionen von der Endzeit, die der Herr Jesus ihm offenbart, und er soll im Geist in den Himmel aufsteigen. Und dieses Hinaufsteigen wird hier als symbolische Handlung verstanden, als Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde. Wenn das so wäre, würde das heißen, dass alles, was in Offenbarung 4 bis 19 beschrieben wird, die Gemeinde nicht mehr betrifft, weil sie ja schon im Himmel sozusagen die Hochzeit des Lammes feiert. Wir wären dann schon im Himmel, während der Antichrist hier auf der Erde wütet. Ich wünschte mir sehr, es wäre so. Das kann ich euch sagen. Ich glaube, kaum jemand von euch wünscht sich das anders. Aber die Frage ist, ist es so? Eine Begründung ist Offenbarung 3, Vers 10. Sehen wir noch die Frage, das sind die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden damals im ersten Jahrhundert. Offenbarung 3, Vers 10 gehört dazu: Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich dich auch vor der Stunde der Versuchung bewahren. Eigentlich genauer heißt es, aus der Stunde der Versuchung heraus, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Einen gleichen Ausdruck finden wir Johannes 17, Vers 15, wo Jesus bittet in seinem hohen priesterlichen Gebet: Vater, ich bitte nicht, dass du die Gläubigen aus der Welt nimmst, sondern dass du sie, wörtlich heißt es ebenso, aus dem Bösen heraus errettest, bewahrst. Jesus sagt also nicht, dass sie mögen aus der Welt herausgenommen werden, sondern in der Welt vor dem Bösen bewahrt werden. Offenbarung 7, Vers 19 sagt Ähnliches in Bezug auf die Schar, auf die große Schar, die dann vor dem Thron Jesu stehen werden. Die Schar der Erlösten, diese sind es, die aus der großen Trübsal herauskommen. Aus der Trübsal heraus. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Und immer wieder wird betont, wie in Offenbarung 14, Vers 11, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu, den Glauben an Jesus bewahrt haben. In Vers Kapitel 19, Offenbarung 19, Vers 7, wird die Hochzeit des Lammes erst angekündigt. Das ist auch noch zu beachten. Dann zum Thema oder zu der Ansicht, dass die Entrückung in der Mitte der großen Trübsal stattfindet. Auch mein Professor hat das damals so gesehen. Und eine Begründung findet man dafür in Offenbarung 7, Vers 14. Diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen. Erich Mauerhofer meint zum Beispiel, Offenbarung 3, Vers 10 könne man genauso gut oder noch besser sogar für diese Ansicht erwähnen. Also mitten aus der großen Trübsal heraus. Ein Problem sehe ich einfach, obwohl das auch für mich kein eigentliches Problem ist, aber keine logische Folge. Einerseits geht man davon aus, dass die Gemeinde in die antichristliche Zeit hineinkommt. Auf der anderen Seite sieht man, dass die erste Hälfte der antichristlichen Zeit die Zeit der Vorbereitung ist. Das habe ich letztes Mal erwähnt. Also wo der Antichrist das freundliche Gesicht zeigt. Und erst nachher kommt die Raubtiernatur, das heißt ja das Tier, das Raubtier, zum Vorschein. Das heißt, die Gemeinde würde dann diese schlimme Zeit doch nicht erleben, was ja auch schön wäre. Wirklich. Dann die Ansicht, dass die Entrückung und die Wiederkunft Jesu, die sichtbare Wiederkunft Jesu zur Zerstörung des antichristlichen Reiches zusammenfallen. Vorher findet die große Trübsal statt, das nennt man Posttribulationismus. Post heißt nachher. Nach der großen Trübsal findet die Entrückung statt. Wie gesagt, Paulus spricht an einer Stelle von der Entrückung und er spricht dort von der Ankunft. Ankunft heißt Parousia. Und das gleiche Wort wurde damals verwendet, wenn ein Fürst oder ein König von einer anderen Stadt in die eigene Stadt kam, dann sprach man von der Ankunft. Und der Empfänger ging dann aus der Stadt hinaus, um den hohen Besuch zu empfangen. Die Begegnung fand außerhalb der Stadt statt. Und das nannte man die Begegnung, von der Paulus spricht. Und so versteht diese Position, dass wenn Jesus sichtbar als König wiederkommt, dann wird die Gemeinde Jesu ihm entgegengehen, um ihn als ihren vollen König zu empfangen, wenn er auf diese Erde kommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Was sagt die Bibel? Nun schauen wir erst einmal etwas näher in die Johannes-Offenbarung. Dort heißt es in Kapitel 1, Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesen Dingen, nach diesem geschehen wird. Drei Zeiten. Was du gesehen hast, Offenbarung 1, Jesus ist gekommen, ist gestorben, ist auferstanden. Was ist? Offenbarung 2 und 3, das sind sieben Gemeinden, damals in Kleinasien, am Ende des ersten Jahrhunderts. Und was danach geschehen wird, das wird beschrieben ab Offenbarung 4 bis 22. Der Ausdruck nach diesen Dingen, wörtlich heißt es so, metatauta, nach diesen Dingen, der erscheint immer wieder in der Offenbarung. Und ich gehe davon aus, dass auch eine gewisse zeitliche Reihenfolge gemeint ist. Offenbarung 4, Vers 1, da erscheint der Ausdruck zweimal. Nach diesen Dingen sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig hinauf, herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Also es ist nach diesem oder nach diesen Dingen bezieht sich einmal auf die Vision des Johannes, aber beschreibt zweitens auch einen zeitlichen Ablauf. Und den gleichen Ausdruck finden wir zweimal in Daniel 7. Sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Johannes-Offenbarung sich sehr stark an Daniel 7 anlehnt. Besonders Kapitel 13 mit dem Tier. Und auch in Daniel 7 erscheint Vers 6 und 7 zweimal der Ausdruck nach diesen Dingen. Da schaute ich. Und es geht hier zweimal um das Schauen des Johannes und es geht um zwei Weltreiche, die nacheinander kommen werden. Frage ist, ob nach diesem in Offenbarung 4, Vers 1 gemeint ist nach der Entrückung der Gemeinde. Ich denke nicht. Denn die Hochzeit des Lammes wird in Offenbarung 19, Vers 7 zuerst angekündigt. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Gemeinde schon Kapitel 4, Vers 1 entrückt wird, so heimlich, dann müssten jetzt schon 7 Jahre Hochzeit des Lammes stattfinden bis zur Wiederkunft Jesu im Himmel. Und zudem haben wir hier sehr viele Hinweise auf das Aushahn. Und wir haben die 3x7 Gerichte. In Offenbarung 4 bis Kapitel 19, genauer bis Kapitel 16. Wann finden diese Gerichte statt? Sind sie zeitlich nacheinander? Ich denke schon. Das heißt immer danach. Nach den Siegelgerichten folgen die Posaunengerichten. Nach den Posaunengerichten folgen die Zornschalengerichte. Also doch wahrscheinlich auch zeitlich so gemeint. Und dann lesen wir, da müssen wir jetzt genauer hinschauen, zur Zeit der 7. Posaune. Frage ist, ist die 7. Posaune gleichzusetzen mit der letzten Posaune, von der Paulus spricht? Das ist die Frage. Paulus kannte die Offenbarung noch nicht, die wurde erst später geschrieben. Und trotzdem staunen wir über die Einheitlichkeit der Bibel. Immer wieder ist von der Posaune die Rede. Ist die 7. Posaune gleichzusetzen mit der letzten Posaune, von der Paulus spricht, wenn die Entrückung stattfindet? Ich denke, es spricht sehr viel dafür. Und da heißt es bei der 7. Posaune in Offenbarung 5, Vers 11, Vers 15, das Reich oder die Königsherrschaft der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Und er wird in alle Ewigkeit als König herrschen. Das Reich ist gekommen. Paulus spricht von der letzten Posaune im 1. Korinther 15. Im 1. Thessalonicher 4 spricht er vom Schall der Posaune Gottes. Der Erzengel wird die Posaune erschallen lassen. Ist also die Entrückung, findet sie statt bei der 7. Posaune der Johannes-Offenbarung? Ich denke ja. Spricht alles dafür aus meiner Sicht, denn das spricht nichts dagegen. Jesus sagt in Matthäus 24, ab Vers 30 genauer genommen, wo es um die Endzeitrede geht, er sagt, dann werden sie sehen, das Zeichen des Menschensohns. Das Zeichen des Menschensohns ist der Menschensohn selbst, wie der Zusammenhang zeigt. Und dann wird der Menschensohn Jesus, wenn er kommt, seine Engel aussenden, um die Heiligen mit sich zu vereinigen, zu sammeln. Die Auserwählten heißt es dort, zu sammeln. Davon spricht Paulus auch im 2. Korintherbrief. Wenn das so ist, wie ich jetzt sehr stark annehme, dass die Entrückung der Gemeinde während der 7. Posaune stattfindet, ist die Entrückung da nicht doch in der Mitte der großen Trübsal? Das ist die Frage. Weil mein Professor, der wird es jetzt genauso sehen bisher. Nur, wir müssen beachten, dass Offenbarung 14, Offenbarung 11 folgt. Und Offenbarung 15 folgt Offenbarung 14. In Offenbarung 14, da ist Jesus bereits wiedergekommen. In Offenbarung 14, Vers 1 bis 3 lesen wir, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Sion. Das Lamm, Jesus Christus, der Löwe aus Juda, Offenbarung 5, Vers 5, der als Lamm geschlachtet wurde. Er kann diese Siegel öffnen. Das Lamm stand auf dem Berg Sion, also in Jerusalem, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen, und sie singen ein neues Lied. Sie singen ein neues Lied. Jesus ist also bereits wiedergekommen. Können wir nachlesen, Zacharia 14, Abvers 3. Dass Jahwe, der Herr, erscheinen wird, seine Füße auf den Ölberg setzen wird. Und wie Jesus das erste Mal mit dem Esel hinuntergeritten ist in die Stadt, so wird er das zweite Mal, Offenbarung 19, Abvers 11, auf einem Pferd reiten. als Zeichen des Krieges und des Sieges. Das erste Mal demütig auf einem Esel. Offenbarung 15 und 16 folgt Offenbarung 14, ist logisch eigentlich. Und dort lesen wir, dass dann die sieben Zornschalengerichte kommen. Und mit diesen sieben Zornschalengerichten wird vollendet der Grimm Gottes. Das Gericht Gottes über den Antichrist. Und damit meine ich, dass das geschieht nach der Wiederkunft Jesu. Also zeitlich gleichzusetzen ist mit Offenbarung 19 ab Vers 11. Geschieht also nach der Wiederkunft Jesu und auch hier wird gesagt, dass die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer standen und sie hatten Hafen Gottes und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Also sie werden nicht mehr betroffen von den Zornschalengerichten. Etwas anderes kann ich euch heute leider nicht verheißen. Aber das, meine ich, ist klar von der Bibel her, wenn wir genauer hinschauen, die Zornschalengerichte betreffen die Gläubigen nicht mehr. Weil Jesus schon wiedergekommen ist und sie schon verwandelt sind. Und danach kommt das tausendjährige Reich. Hier einmal eine kurze Übersicht über die Johannes-Offenbarung. Nur ganz kurz, wenn wir links schauen, 3, 5 und 8, da sehen wir dreimal Exkurs. Exkurs ist einmal ein Ausblick in die Zukunft und einmal ein Rückblick in die Vergangenheit, zweimal ein Rückblick in die Vergangenheit. Und ansonsten meine ich, dass die Johannes-Offenbarung chronologisch auch zeitlich so aufgebaut ist, wie die Ereignisse dann stattfinden sollen. Das heißt also, hier bei der siebten Posaune wäre demnach die Entrückung und die Wiederkunft Jesu. Gleichzeitig mit dem hier. Also das ist die Wiederkunft Jesu und dann anschließend die Zornschalengerichte. Was sagt Paulus dazu? Und wir haben diesen Text letztes Mal schon angeschaut, 2. Thessalonier 2, ab Vers 1, wo es um das Kommen des Antichristus geht. So sah das schon Irenäus im 2. Jahrhundert nach Christus, dass damit der Antichristus gemeint ist. Und Paulus, das ist zu beachten, knüpft hier an 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17 an, wo es um die Entrückung geht. Die Entrückung bei seiner Ankunft. Und nun schreibt Paulus hier, wir bitten euch aber, Geschwister, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, nämlich bei der Entrückung. Das heißt, Ankunft Jesu und Vereinigung mit ihm bei der Entrückung fallen zusammen, bilden eine Einheit, wie auch anderswo. Und Paulus sagt, lasst euch nicht zu schnell verwirren, als sei der Tag des Herrn schon da. Die Ankunft, bei der wir entrückt werden, ist der Tag des Herrn. Und Paulus sagt, dieser Tag wird nicht kommen. Es sei denn, dass zuvor der große Abfall kommt, der Mensch der Gottlosigkeit offenbart wird. Damit ist Paulus hier so deutlich, dass ich meine, deutlicher geht's nicht. Paulus sagt also, unsere Entrückung wird nicht vorher stattfinden, sondern zuerst muss der Mensch der Gottlosigkeit, der schon sehr früh mit dem Antichristus identifiziert wurde, gleichgesetzt wurde, zuerst muss er entrückt werden. Und danach wird der Herr wiederkommen und wird den Antichristus mit dem Hauch seines Mundes vernichten bei seiner Wiederkunft. Was sagt Jesus? Habt das schon erwähnt, Matthäus 24, 30, 31, alle Menschen werden den Menschensohn sehen, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels und er wird seine Engel mit starkem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden her, also von allen Enden der Erde, wenn Jesus wiederkommt. Paulus spricht im 1. Korinther 15, 23, von der Ankunft des Herrn und nachher von der letzten Posaune, wie wir gesehen haben. Noch ein paar Stellen zum Vergleich, möchte sie einfach kurz erwähnen, die zeigen, wie zentral die Wiederkunft Jesu hier ist. 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es? Und das von dem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Weißt, hier ist indirekt die Entrückung angesprochen. Wenn Jesus wiederkommt und wir entrückt werden, ihm entgegen, Paulus schließt dann mit ein, dass wir dann auch vor dem Richterstuhl stehen werden, von dem er in Römer 14, 10 bis 12 spricht und im 2. Korinther 5, Vers 10. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden. Und dann sagt Paulus, seid ihr unser Ruhmeskranz, damit man sieht, wir haben nicht vergeblich gearbeitet. Frage ist, habe ich vergeblich gearbeitet? Wenn ich einmal denke, wir als Verkündiger tragen für euch diese Verantwortung, die Paulus auf jeden Fall in seinem Bereich sieht. Ja, darum geht's Paulus. Wir werden alle offenbart werden vor dem Richterstuhl Christi. Und Paulus sagt dann, seid ihr mein Ruhmeskranz. 1. Thessalonicher 3, 13. Damit ihr untadelig seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus samt allen Heiligen. Ähnliches sagt Paulus im 1. Thessalonicher 5, 23. Der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Oder Johannes im Zusammenhang mit dem Antichristus, haben wir letztes Mal gesehen, 1. Johannes 2, 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er in Erscheinung treten wird, oder andere Übersetzung, wenn er sichtbar gemacht werden wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden bei seiner Ankunft. Auch hier wird vorausgesetzt, dass wir dann vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, bei seiner Ankunft. Dass wir dann nicht zu Schanden werden, und die Ankunft wird hier gleichgesetzt mit seiner Erscheinung. Erscheinung heißt, dass er dann sichtbar gemacht werden wird. Ähnlich sagt Paulus im 2. Korinther 1, 14, ihr seid unser Ruhm am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Hier ist nicht von der Ankunft die Rede, aber vom Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wie auch im Philipper 2, 16, wo Paulus davon spricht, dass ihr, die Philipper, mir zum Ruhm seid an dem Tag Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und im Philipper 3 hatten wir auch schon gelesen, erwähnt Paulus ab Vers 20, 21, dass Christus vom Himmel her kommen wird. Dort ist unser Bürgerrecht, im Himmel. Eine Parallelstelle haben wir in Kolosser 3, 1 bis 4. Paulus schreibt, trachtet nach dem, was oben ist. Unser Leben ist dahin ausgerichtet. Wo? Wo Christus sitzt zur Rechten Gottes, den wir auch erwarten. Wir erwarten ihn nicht nur, sondern wir richten unser Leben auch dementsprechend aus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der deine und meine Schuld ans Kreuz genagelt hat oder nageln ließ, so lesen wir es in Kolosser 2, Vers 14, 15, und dann einen Triumphzug gemacht hat mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt, einen Triumphzug über alle dämonischen Mächte, die sind besiegt, noch nicht gebunden, aber besiegt. Sie werden dann noch für 1000 Jahre gebunden werden, darüber möchten wir das nächste Mal sprechen. Sie sind aber besiegt durch Jesus Christus. Und Jesus wird wiederkommen. Und er wird unseren Leib der Niedrigkeit, das heißt der Vergänglichkeit, verwandeln, wie auch er verwandelt wurde bei der Auferstehung der Toten. Damit können wir sehen, der Tag Jesu Christi Der Tag des Herrn ist gleichzusetzen mit seiner Ankunft, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. Ob das gleichzusetzen ist mit Matthäus 25, 31 weiter, weiß ich nicht ganz, da muss ich ehrlich sagen, bin ich unsicher. Gott weiß es. Das ist das Gleichnis, also dort erzählt Jesus, dass der König kommen wird mit allen Engeln und dass dann die einen zur Rechten gestellt werden, die anderen zur Linken, wie die Schafe von den Böcken, Ziegenböcken getrennt werden. Folgerung aus 2. Thessalonicher 2,1 im Vergleich zu anderen Texten. Erste, Paulus und der Rest des Neuen Testaments, meine ich, die gehen nicht davon aus, dass die Entrückung vor der großen Trübsal ist, sondern dass die Entrückung dann stattfindet, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar wiederkommt. Wenn nun Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, er kommt wie ein Dieb, dann verstehen manche das so, er kommt heimlich und entrückt dann die Gemeinde. Aber man muss den Kontext dort genau lesen, das wird nicht gesagt. Denn er kommt nicht für die Gläubigen wie ein Dieb, sondern für die Ungläubigen, die ihn nicht erwarten. Das wird damit gesagt. Ihr seid nicht Kinder des Nachts, sondern Kinder des Tags. Das heißt, wir wandern im Licht, weil Jesus unser Licht ist und wir erwarten seine Ankunft zu jeder Zeit. Wir fangen nicht an zu berechnen, wann er kommen wird, das wissen wir nicht. Aber wir erwarten zu jeder Zeit seine Wiederkunft. Und deswegen kommt er vor uns nicht wie ein Dieb. Noch ganz kurz ein Hinweis zu Jesaja 26, Abvers 19 bis 27, 1. Da geht es um die Totenauferstehung. Die Leichen werden auferstehen und werden, dann heißt es, sie sollen sich für einen kleinen Augenblick verbergen, bis der Zorn Gottes vorübergeht. Ich habe mal eine Arbeit geschrieben über einen Mann, der hat das so verstanden, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfindet und dass die kleine Zeit dann die 7 Jahre der großen Trübsal betrifft. Also das wäre die einzige Stelle, wenn das so wäre, die das so zum Ausdruck bringen würde. Allerdings bezieht sich dieser Text hier auf die Totenauferstehung und die Zeit danach. Offenbar auf die Zeit des Gerichts über den Antichrist und sein Reich bei der Wiederkunft Jesu. Und es ist sehr interessant, darüber wollen wir dann das nächste Mal nachdenken, dass Offenbarung 20, Vers 2 sehr deutlich hier anknüpft an Jesaja 27, Vers 1. Nochmals kurz zur frühen Kirchengeschichte. Ich habe letztes Mal ausführlicher über Irenäus gesprochen. Irenäus war über Papias und Polykarp sozusagen ein Großschüler des Apostels Johannes. Irenäus ist um 117 nach Christus geboren, Johannes ist so um 100 oder kurz nach 100 gestorben. Das heißt, Johannes selbst wurde nicht mehr von Irenäus gesehen. Aber Papias hat Johannes gehört und gesehen und vor allem Polykarp, das war der ältere Freund von Irenäus. Und das war noch ein Schüler vom Apostel Johannes. Und Irenäus geht davon aus, dass der Antichrist kommen wird vor der Wiederkunft Jesu, das hatten wir letztes Mal gesehen, und dass die Gemeinde dann entrückt wird, wenn Jesus wiederkommt, um den Antichrist zu vernichten bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Und das war allgemein die Sicht im 2. Jahrhundert. Ich habe neulich in Bibel und Gemeinde etwas anderes gelesen, in einer Buchrezension, ich habe aber dem Autor das geschrieben, er hat es so übernommen, er hat es nicht gewusst. Erst ab dem 3., vor allem ab dem 4. Jahrhundert hat man eine andere Ansicht vertreten, besonders ab dem 4. Jahrhundert. Eusebius und dann Augustinus, die meinten, wir würden jetzt schon im tausendjährigen Reich leben. Aber im 2. Jahrhundert hatte man darüber eine andere Ansicht. Wir kommen zum Schluss. Gibt es 2 Ankünfte des Herrn, Jesus, eine heimliche zur Entrückung und eine sichtbare zur Zerstörung des Antichristus? Ich meine, nein, ich finde keine biblische Begründung dafür. Und je länger ich damit mich beschäftige, muss ich sagen, desto weniger finde ich dafür eine Begründung. Sichtbare Wiederkunft Jesu und Entrückung fallen somit zusammen. Wenn Jesus wiederkommt, werden diejenigen, die vorher mit ihm gelebt haben, muss man sehr deutlich sagen, die vorher mit ihm gelebt haben, wenn Christus jetzt schon mein Leben ist, dann ist Sterben mein Gewinn, dann ist auch Entrückung mein Gewinn. Dann werden wir ihm entgegengehen, um ihn als König zu empfangen. Und Jesus wird wiederkommen und das tausendjährige Reich aufrichten. Das heißt, dass wir uns auf die antichristliche Zeit vorbereiten sollten. Und ich meine, es ist besser, wir bereiten uns vor und werden vorher entrückt, wenn es doch anders ist, als meine Erkenntnis reicht. Umso besser für mich und für uns alle. Es ist besser, wir bereiten uns auf die antichristliche Zeit vor und wir werden vorher entrückt, als wenn wir sagen, nein, das betrifft uns nicht und plötzlich sind wir mittendrin. Jesus sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, dass ihr nicht verführt werden. Lukas 21, 8. Im 1. Thessalonicher 5 schreibt Paulus, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen, Friede, Friede, Sicherheit, dann wird sie plötzlich das Unheil überfallen. Bei der Wiederkunft Jesu. Und dann, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, das haben wir einleitend gelesen, er kommt nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Obwohl wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, werden wir nicht gerichtet, weil wir schon mit Christus gerichtet worden sind. Unser Richter ist unser Anwalt, das gibt selten, und niemand so gerecht wie er, also vergessen wir nicht. Er wird sagen, Roland, für dich bin ich gestorben, du bist gerettet, weil du das angenommen hast und so weiter. Das ist unser Richter. Sondern zur Erlangung des Heils durch den Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn wir körperlich sterben, bevor Jesus wiederkommt, werden wir trotzdem leben und werden keinen Nachteil haben. Und wenn wir dann noch leben, werden wir direkt verwandelt werden. Entscheidend ist, bei der Entrückung dabei zu sein. Voraussetzung ist, dass wir Sündenvergebung haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber, Jesus, aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glaubten. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Jesus sagt in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 8, glücklich zu preisen sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Im Psalm 24, Vers 3 lesen wir, wer darf hinaufsteigen zu seinem heiligen Ort, zum Berg des Herrn? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, wer hat das schon von Natur aus? Niemand. Nur wer durch Jesus Christus Vergebung empfangen hat, wer durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist aufgrund des Erlösungswerks Jesu, der hat ein reines Herz. Ein reines Herz heißt aber auch, dass er nun mein Herz bestimmt, dass er mein Leben bestimmt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, lesen wir von Paulus in Philipper 1. Und Jesus sagt in seiner Endzeitrede, Markus 13, Vers 13, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird errettet werden. Wer aushart, heißt wörtlich, wer darunter bleibt, unter dem Schild des Glaubens und kämpft mit Jesus. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, weil Jesus Satan und Sünde besiegt hat. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und selbst wenn wir in die antichristliche Zeit hineinkommen werden, wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist Sieger. Und wenn wir uns dann fragen, wenn wir da nicht mehr kaufen und verkaufen können, was sollen wir essen? Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr nötig habt. Er weiß, dass ihr Nahrung braucht. Er weiß, dass ihr Kleider braucht. Auch in der antichristlichen Zeit hat er das nicht vergessen. Wir warten nicht auf den Antichristus, sondern auf die Wiederkunft Jesu. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wie wunderbar ist es, dass du am Kreuz gestorben bist, als Schöpfer des Weltalls und als Schöpfer der Menschheit, auch von mir. Bist du in Niedrigkeit gekommen, hast dein Leben hingegeben für meine Schuld, bist auferstanden, wirst siegreich wiederkommen, Satan und Sünde vernichten, damit wir alle in Ewigkeit bei dir sind, in der ewigen Herrlichkeit, wir, die wir glauben, die wir dich in unser Leben aufgenommen haben. Ja, und du sagst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür auftun wird, zu dem werde ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir unsere Herzenstür auftun. Ja, damit wir mit dir leben können und deine Wiederkunft erwarten, dass wir dann dabei sind, wenn die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Schenke Gnade, dass unser Leben so ausgerichtet ist, dass wir nach dem trachten, was oben ist. Wo du bist, sitzen zu Rechten Gottes und wo du auch, denn von wo aus du wiederkommen wirst. Herzlichen Dank für diese wunderbare Gewissheit, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.